Kaum war Erkan zu Möller in den Wagen gestiegen, hatte der das Blaulicht aufs Dach gepflanzt und war zur Auffahrt Tempelhofer Damm gerast. Dort hatte er dann richtig Gas gegeben. Sie jagten über die Stadtautobahn an Schönefeld vorbei und weiter Richtung Cottbus. Wohin fahren wir?
Nach Polen.
Nach Polen? Da treffen wir Boschko?
Genau.
Ich muss im Dienst Bescheid geben, fiel Erkan ein. Die wissen ja gar nicht, dass ich mit ihnen unterwegs bin.
Mach dir keine Sorgen. Ich rufe morgen an und klär das.
Hast du ein Handy dabei?
Ist aber nicht mehr viel Saft drauf.
Schalt's aus. Wir müssen Akku sparen. Erkan sah nach, ob eine Nachricht von Paul gekommen war. Dann schaltete er das iPhone aus. Erkan las Ortsnamen wie Kiekebusch, Roggosen und Bademäusel. Irgendwann angelte Möller das Blaulicht vom Dach und warf es auf die Rückbank.
Schlaf mal, sagte er. Wir müssen uns abwechseln.
Kann jetzt nicht schlafen.
Warum nicht?
Keine Ahnung, bin nicht müde.
Oder bist du aufgeregt?
Möller drehte den Kopf zur Seite und sah ihn an.
Klar und wie!
Möller lachte laut auf. Und ebenso unvermutet, wie er begonnen hatte, brach er wieder ab. Erkan musste an diesen bescheuerten Horrorfilm denken, in dem ein Arzt, dem man die Approbation entzogen hat, Tremper aufliest, in seine abgelegene Waldhütte bringt und sie dort in einem grausigen Experiment zu einem menschlichen Rattenkönig zusammensetzt. Dann der große Moment, als der Arzt sein Werk vollbracht hat und begutachtet. Er tritt von dem gigantischen OP-Tisch zurück, betrachtet dieses zuckende, blutende Etwas, das eine neuartige Spezies sein soll, reißt die Arme hoch und stößt ein teuflisches Gelächter aus. Aber eben nur ganz kurz, weil eine Maschine außer Kontrolle gerät und seinen Kopf vom Rumpf trennt.
Sie müssten weit ins polnische Hinterland, erklärte Möller. Bei einem Treffen dort sollte Kohn rausgeholt werden. Kurz davor würde es zu der Zusammenkunft mit Boschko kommen.
Wir treffen Kohn?
Nicht wir, das BKA. Da kannst du dann nicht mehr dabei sein.
Erkan sah sie schon in einem tristen Kaff in der Pampa stehen und Stunden und Tage auf einen Zug warten, der nie kommen würde.
Wo war Kohn eigentlich eingesetzt? Fragte Erkan.
Kann ich dir nicht sagen.
Schade.
Ein paar Stunden später hielt Möller an einer Tankstelle.
Was hältst du davon, wenn du jetzt mal fährst? Meinte er und ging bezahlen.
Als er zurückkam, schaltete er das Navi ein.
Geht praktisch immer geradeaus, sagte er und legte sich auf die Rückbank.
Die Straßen waren mies. Manchmal gab es kurze Teilstücke einer Autobahn, dann ging es wieder über holprige Landstraßen, auf denen 100 Stundenkilometer die absolute Höchstgeschwindigkeit war.
Erkan riss Stunde um Stunde runter. Er dachte an Nina, an Paul, aber meist doch an Nina.
Er griff in die Innentasche seiner Jacke und zog die Zahnbürste heraus, die sie ihm mitgegeben hatte. Sie hatte gemeint, dass er doch nicht wissen könne, wie lange er unterwegs sei, und sie hatte recht behalten. Eine quietschrote Zahnbürste von Rossmann.
Er steckte sie in den Mund und schrubbte ganz leise auf seinen Zähnen herum.
Die Dämmerung hatte eingesetzt, über den Baumgruppen standen dichte Wolken. Auf der nur notdürftig ausgebesserten Straße produzierte der Audi einen eigenwilligen Rhythmus. Erkan schaute in den Rückspiegel, Möller schlief. Eher beiläufig fiel sein Blick auf das Handschuhfach. Er lehnte sich über den Beifahrersitz und öffnete es. Darin war ein Funkgerät, und zwar exakt so eins wie Paul und er es in Boschkos Wagen gesehen hatten. Daneben lag eine Schachtel aus Plexiglas mit mehreren Wanzen, klein wie Erbsen, etwas flacher mit einer Art Klebe- oder Heftvorrichtung auf der Rückseite. Plötzlich ertönte lautes Hupen. Er war auf die Gegenseite geraten, ein LKW blendete auf. Reflexhaft zog Erkan das Lenkrad nach rechts. Dann klappte er das Handschuhfach zu. Möller hatte sich nicht gerührt. Erkan fragte sich, ob die ganze Soko mit solchen Funkgeräten ausgestattet war. Er zog sein iPhone aus der Tasche und schaltete es ein. Nach 5 Minuten hatte sich das Handy endlich ins polnische Netz eingewählt, aber der Akku war im unteren Viertel. Er schrieb Paul eine SMS mit dem Namen des Zielortes, der auf dem Navi stand. Dann schaltete er sein Handy wieder aus. Kurz darauf meldete sich Möller von hinten und schlug vor, demnächst eine Pause zu machen. Um 9:15 saßen sie in einem heruntergekommenen Tankstellenimbiss.
»Wie geht es jetzt weiter?«, fragte Erkan.
Wir fahren, bis wir da sind. Wie klingt das?
Blöd.
Möller trank von seinem Instant-Kaffee. Ich werde gleich mal Boschko anfunken und hören, wo der ist.
Anfunken?
Ja.
Mit Verdeckten wird oft über Funk kommuniziert, ist am sichersten.
Und wenn die bösen Buben so eine Funke bei den Ermittlern entdecken?
Ein Einsatz fängt ja nicht damit an, dass die einem den Wagen filzen. Und außerdem wird der sowas nicht zu einer Verabredung mitnehmen.
Dann fragte Erkan, wie das Treffen mit Boschko ablaufen sollte.
Du wirst dich im Hintergrund halten. sagte Möller. So? Und wie habe ich mir das vorzustellen? Soll ich mich auf die Rückbank legen und die Lauscher aufsperren? So in der Art. Möller grinste. Nein, ich denke, wir machen's mit einer Wanze. Sie gingen zurück zum Auto. Gibst du mir mal dein Handy? Fragte Möller. Wieder dauerte es ewig, bis ich das iPhone eingewählt hatte. Der Akku krebste mittlerweile bei 5% herum. Das reichte vermutlich nicht mal mehr für einen Anruf. Sie müssen noch auf der Dienststelle anrufen. Möller ignorierte ihn. Er nahm das Handy, schlenderte über den Parkplatz, drückte auf dem Display herum und warf es Erkan zu, als er wieder beim Auto war. Ist alle, sagte er und setzte sich hinters Steuer. Erkan stieg hinten ein. Im Laufe des Tages wechselten sie noch zweimal. Auf den Schildern war mal Krakau ausgezeichnet mit 200 Kilometer, ein andermal Warschau mit 250. Bei einem ihrer Zwischenstopps funkte Möller Boschko an. Die Beifahrertür hatte er zugezogen. Erkan pinkelte und vertrat sich die Beine. Als Möller ausstieg, erklärte er nur, hat angebissen. Sie fuhren weiter. Abends, kurz nach 10:30, schaltete Möller das Navi aus. Bringt hier eh nichts, meinte er. Das Gebiet, durch das sie die letzten Stunden gefahren waren, war dünn besiedelt, die Straßen meist nicht einmal geteert. Erkan konnte fast nichts erkennen, es gab kaum Häuser, schon gar keine Straßenlaternen. In der letzten halben Stunde war ihnen auch kein einziges Auto mehr entgegengekommen, nur hinter ihnen war ab und zu ein Scheinwerfer aufgeblitzt. Dann wurde die Straße plötzlich breiter. Möller verlangsamte, spähte durch das Beifahrerfenster und gab wieder Gas. Wir sind da. Er bog nach rechts ab und fuhr auf ein verlassenes Kasernengelände. Überall standen halb verfallene Baracken herum, der Untergrund war aus riesigen Betonplatten zusammengesetzt. Der Audi rollte den Hauptweg hinunter, bis dieser schließlich in eine gigantische Freifläche mündete. Möller fuhr einen Bogen und blieb mitten auf dem Paradeplatz stehen. Hier ist es, sagte er. Erkan hörte sein Herz klopfen. Plötzlich blendete ihnen gegenüber, vielleicht 400 Meter entfernt, ein Wagen auf. Erkan fuhr zusammen. Hoppla, sagte Möller. Der ist schon da. Er betätigte jetzt auch die Lichthupe. Hast du eine Waffe? Die ist im Spinn, scheiße. Ganz ruhig. Was machen wir jetzt? Du machst gar nichts. Ich werde zuerst allein mit Boschko sprechen. Ich muss sicher gehen, dass dir nichts passiert. Keine Wanze? Was soll ich denn in der Zeit machen? Warten. Möller nickte zur Beifahrertür. Ich soll raus? Ja, na los. Aber es ist besser so. Mach schon. Erkan stieg aus. Draußen war es kühl und dunstig. Möller zog die Tür hinter ihm zu, rollte in Richtung des anderen Autos, bog dann jedoch nach links ab und fuhr zügig den Weg zurück, den sie eben gekommen waren. Im selben Moment blitzte das Fernlicht wieder auf. Der andere Wagen startete und hielt geradewegs auf Erkan zu. Reifen quietschten. Der Fahrer beschleunigte. Erkan begriff, dass er in der Falle saß. Er drehte sich um und rannte, humpelte. Es war hoffnungslos. Selbst ein Sprinter hätte nicht den Hauch einer Chance gehabt. Boschko kam unaufhaltsam näher und näher. Erkan schrie. Er versuchte, einen Haken zu schlagen, stürzte und rappelte sich panisch auf. Unzählige Bilder schossen ihm durch den Kopf. Immer wieder Nina. Er umklammerte die Innentasche seiner Jacke, kämpfte sich weiter. Plötzlich fielen Schüsse. Erkan wandte den Kopf. Ein zweiter Wagen schoss halb rechts von ihm auf Boschko zu. Es war der Mikra seiner Mutter. Es war Paul. Immer wieder feuerte er aus dem Fahrerfenster, dann krachte er rechts ins Heck des BMW, der sofort ausbrach und erst nach zwei Überschlägen wieder zum Stehen kam. Der Nissan bremste und hielt so, dass der heilgebliebene Scheinwerfer genau auf Boschkos Fahrersitz gerichtet war. Mit gezogener Waffe stieg Paul aus. Er ging auf dem BMW zu, zerrte Boschko aus dem Wagen und ließ ihn auf den Boden fallen. Er durchsuchte ihn, zog eine Pistole aus dem Halfter und schmiss sie in hohem Bogen in die Dunkelheit. Danach riss er das Funkgerät aus dem Handschuhfach und schlug mit dem Plastikkasten auf Boschko ein, wieder und wieder, bis der sich nicht mehr rührte. Endlich ließ er von ihm ab und kam zu Erkan herüber. Schwer atmend standen sie voreinander. Erkan schlug zu. Paul taumelte. Erkan setzte nach, schlug und schlug, nochmal und nochmal, bis er kraftlos aufgab. Paul war in die Knie gegangen, er spuckte Blut. »Du Schwein!« brüllte Erkan. »Hast mich als Lockvogel benutzt, du Arschloch!« Paul richtete sich auf. »Ja, verdammt, wir sind doch Freunde!« »Freunde? Und seit wann kribbelt's bei dir in den Eiern, wenn du Nina siehst?« »Wie Mensch, überhaupt nicht! Wirklich nicht? Nein!« sagte Erkan. »Wirklich!« Es kribbelte ihm nicht in den Eiern, es kribbelte ihm im Herzen. »Du empfindest nichts für sie?« »Doch! Nein! Scheiße! Vielleicht ein bisschen!« Ganz egal, was er jetzt sagte, es klang alles falsch.
»Nein, vielleicht ein bisschen«, äffte Pauli nach.
»Träumst du von der schönen Zukunft mit ihr? Gemeinsame Wohnung, Urlaub, Kinder? Hey Erkan, auch Kinder?«
Erkan wollte etwas sagen, aber da hatte Paul ihn schon an der Gurgel gepackt. Er schleuderte ihn gegen den Nissan und kam mit seinem Gesicht ganz nah an ihn heran.
»Du sprichst von Freundschaft«, brüllte er. »Du!«
Er schlug seinen Kopf gegen Erkans. Dann hatte er plötzlich seine Waffe in der Hand und drückte sie gegen Erkans Schläfe.
»Du Ratte!« brüllte er. »Das hättest du verdient, du Wichser, du Scheißkerl!«
Plötzlich das Geräusch eines hustenden Motors. Boschko hatte sich in den BMW geschleppt und versuchte, ihn zu starten. »Dann eben der«, sagte Paul und zielte auf die Windschutzscheibe. Der Wagen rollte an, Paul drückte den Abzug. Doch im selben Augenblick riss Erkan seinen Arm hoch, der Schuss ging in den Nachthimmel.
»Bist du wahnsinnig!«
Mit halb geöffneter Vordertür und eiernden Reifen fuhr der BMW im Schneckentempo eine Kurve und rollte dann weiter Richtung Ausfahrt. Der Auspuff schleifte über den Boden.
»Der kommt nicht weit«, sagte Erkan.
Paul steckte die Pistole weg und ging ein paar Meter. Erkan lehnte an dem Wagen seiner Mutter und beobachtete ihn.
»Ich hab dich nicht verarscht«, sagte er. »Ich wusste das nicht, Paul, ich schwör's dir.«
Minuten verstrichen.
»Du hast nichts davon gewusst?«, fragte Paul schließlich, während er langsam zurückkam.
»Nein, wirklich nicht.« Paul sah ihn durchdringend an. Schließlich wandte er sich ab, ging um den Nissan herum und zog die Fahrertür auf. Die Motorhaube war vom Aufprall eingedrückt, die Stoßstange halb abgerissen, der linke Scheinwerfer zersplittert. Sonst schien die Karre noch ganz fit zu sein. Paul setzte sich hinein und klappte den Laptop auf. Er stöpselte einen Adapter samt Antenne in eine der USB-Buchsen und wartete, bis das Signal kam.
»Wir müssen uns jetzt entscheiden, sonst ist Möller weg.«
Auf dem Bildschirm blinkte ein Signal auf.
»Ist das der Peilsender von Schraube?«
Paul nickte.
»Warst du an uns dran oder an Boschko?«
»An euch.«
»Sind wir jetzt die Einzigen, die Möllers Signal haben?«
»Ja, aber wir haben Kontakt zu Murat.«
Pauls Handy klingelte.
»Da ist er ja schon.«
»Hallo?«
»Ja, ja, Erkan geht's gut, Moment.«
Paul sah zu Erkan. »Bringen wir es zu Ende?«
»Ja«, sagte Erkan.
Paul nickte.
»Okay, wir hängen uns jetzt wieder an ihn ran.«
Paul legte auf.
»Ich glaube, ich habe die Klatschen gehört.«
Erkan stieg in den Nissan.
»Was hat Murat denn gesagt, dass ich bei Möller im Wagen war, ohne eine Ahnung, was los ist?«
»Murat dachte, dass wir das zusammen so geplant haben.«
»Na, verstehe.«
»Unterwegs müssen wir Boschko irgendwie kaltstellen. Das kriegen wir mit ein paar Kabelbindern hin. Sie jagten Möller hinterher.«